Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Fokus der Woche und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz, 4750 kHz, 9525 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien wird eine gerichtliche Überprüfung für indonesische Staatsbürger vorschlagen, die in Malaysia zum Tode oder zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. IMTGT wird die Halal-Industrie in ASEAN fördern. PHRI ist optimistisch, dass die U17-Weltmeisterschaft einen Einfluss auf die steigende Hotelauslastung haben wird. Der Minister für Energie und Bodenschätze betonte die Bedeutung der Energiewende in Richtung Netto Null Emissions NZE 2060. Nach Angaben des Industrieministeriums beliefen sich die Exporte von Schmuckprodukten auf 3,1 Milliarden Dollar. Aceh muss das Potenzial für Exportgüter optimieren. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Regierung wird Überprüfungsschritte für 77 Verurteilte mit indonesischer Staatsbürgerschaft WNI vorschlagen, die wegen begangener Verstoße rechtskräftig verurteilt wurden, entweder mit der Todesstrafe oder mit lebenslanger Haft. Der Direktor für den Schutz indonesischer Bürger im indonesischen Außenministerium, Judha Nugraha, sagte am Freitag, den 29. September in Jakarta, dass die indonesische Regierung die Entscheidung der malaysischen Regierung weiter verfolgen werde, die gerade die Revision der Todes- und Freiheitsstrafe für natürliches Leben verkündet hatte. Dieses Gesetz gibt dem malaysischen Bundesgericht die vorübergehende Befugnis, Anträge auf gerichtliche Überprüfung PK von Gefangenen anzunehmen, die zum Tode oder zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit dauerhafter Rechtskraft verurteilt wurde. Judha Nugraha erklärte, dass es bisher 168 Fälle von indonesischen Staatsbürgern gegeben habe, denen im Ausland die Todesstrafe drohte, und zwar auf verschiedenen Ebenen, unabhängig davon, ob das Gerichtsverfahren noch läuft oder deren Rechtsstatus dauerhafte Rechtskraft besitzt. Der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto erklärte, dass das Treffen des Indonesien-Malaysia-Thailand-Wachstum-3X, IMTGT, ein Forum für Diskussionen über die Entwicklung der Halal-Industrie in der ASEAN-Region sein werde. Airlangga Hartarto sagte am Freitag, den 29. September, nach der Abhaltung des IMT-GT-Treffens in Batam auf den Riau-Inseln, das in der Stadt Batam und in der Provinz Ossiafa mehrere Halal-Industrien entstanden seien. Seiner Meinung nach sind Indonesien, Malaysia und Thailand die Zentren der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, sodass die Halal-Industrie in Zukunft wachsen kann. Airlangga sagte auch, dass IMTGT mit seiner 30-jährigen Zusammenarbeit ein Forum sei, das der Entwicklung und der Wirtschaft in den Regionen Priorität einräumt und alle Regierungen und Staatsministerien einbezieht. Mit dem Wachstum der Korridorwirtschaft im IMTGT-Gebiet besteht die Hoffnung, dass ihre Rolle in der Malakka-Straße gestärkt wird, insbesondere für den Tourismus. Der Indonesische Hotel- und Restaurantverband PHRI Ossiafa ist optimistisch, dass die U17-Weltmeisterschaft einen Einfluss auf die steigende Hotelauslastung in der Stadt Surabaya und der lokalen Provinz haben wird. Der Vorsitzende von PHRI Ossiafa, Dwi Cahyono, erklärte am Freitag, den 29. September, dass die Fußballmeisterschaft zwar auf Altersgruppenebene stattfindet, aber dennoch das Potenzial habe, Fans auf den teilnehmenden Ländern anzuziehen. Aus diesem Grund führt PHRI von Ossiafa weiterhin Überprüfungen zur Hotelbereitschaft durch, insbesondere in der Stadt Surabaya. Er fuhr fort, dass Surabaya der Ort sei, an dem die Spiele der indonesischen U17 Nationalmannschaft ausgetragen würden, sodass das Potenzial für Touristen nicht nur aus dem Ausland, sondern auch aus dem Inland bestehe. Arifin Tasrif, Minister für Energie und Bodenschätze (ESDM), sagte, es sei wichtig, die Energiewende zu beschleunigen, um das Netto-Null-Emissionsziel NZE bis 2060 durch verschiedene Regierungsprogramme zu erreichen. Die Dekarbonisierungsprogramme müssen weiterhin umgesetzt werden. Das Programm umfasst den massiven Ausbau neuer erneuerbarer Energien (EBT), die Stilllegung von PLTU, die Einführung der Mitverbrennung von Biomasse in Dampfkraftwerken, die Umstellung von Dieselkraftwerken auf Gaskraftwerke und neue Kraftwerke für erneuerbare Energien sowie die Beschleunigung des Elektrofahrzeugprogramms und Programme zur Elektrifizierung von Haushalten. Arifin Tasrif erwähnte bei der Subroto-Preisverleihung am Freitag in Jakarta die Rolle mineralischer Rohstoffe als wichtig für die Unterstützung der Energiewende. In zufolge verfügt Indonesien über viele Bodenschätze, die für die Entwicklung sauberer Energietechnologien genutzt werden können. Die Regierung fördert weiterhin die Entwicklung nachgelagerter Mineralien. Nicht nur im Inland fördert Arifin durch seinen ASEAN-Vorsitz in diesem Jahr auch die Bereitstellung sauberer Energie in der Region Südostasien. Das Industrieministerium gab an, dass inländische Schmuckprodukte und wertvolle Güter mit einem Exportwert von 3,1 Milliarden US-Dollar im Zeitraum Januar bis Juli 2023 auf der globalen Bühne konkurrieren könnten. Auch die Handelsbilanz dieser Rohstoffe verzeichnete einen Überschuss von 3 Milliarden US-Dollar. Die Generaldirektorin für kleine, mittlere und sonstige Industrien, IKMA, des Industrieministeriums, Reni Yanita, erklärte in ihrer Erklärung am Freitag in Jakarta, dass zu den Hauptzielländern für Schmuckexporte aus Indonesien, Singapur, die Vereinigten Staaten, die Schweiz und Jordanien gehören und die Vereinigten Arabischen Emirate. Dies vermittelte Reni auf der Internationalen Schmuckmesse in Surabaya, SIJF 2023, die vom Indonesischen Gold- und Edelstein-Schmuckverband, APP, vom 28. September bis 1. Oktober 2023 in Surabaya, Ossiafa veranstaltet wird. Reni sagte, dass der Exportmarktanteil von Schmuck und Wertgegenständen im Jahr 2022 1,6% erreichen werde. und damit den 17. Platz unter allen Ländern belegen werde, die Schmuck und Wertgegenstände exportiere. Das indonesische Finanzministerium erklärte, dass die Regionalregierungen in der Provinz Aceh das Potenzial exportorientierter Rohstoffe optimieren müssen, um das Einkommen zu steigern. Der Leiter des Finanzministeriums für Aceh, Safuadi, sagte am Freitag in Banda Aceh, dass Aceh über ein vielversprechendes Exportpotenzial für Rohstoffe verfügt, beispielsweise im Agrar- und Plantagensektor sowie in der Fangfischerei, dieses jedoch nicht optimal genutzt wurde. Laut Safuadi ermutigt das indonesische Finanzministerium die Regionalregierungen in Aceh weiterhin, die Exportmöglichkeiten für Waren zu optimieren. Ziel ist es, die Einnahmen der Regionalregierung in Aceh zu erhöhen, damit die Finanzen der Regionalregierung in Aceh unabhängiger werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 50-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Hat heute das Thema Die grüne Wirtschaft ist eine neue Quelle für nachhaltiges Wachstum. Die grüne Wirtschaft ist in der Lage, eine neue Quelle für nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Indonesien zu werden. Dies wurde vom Koordination Wirtschaftsminister Erlangga Hartarto zum Ausdruck gebracht, als er am Dienstag, den 26. September, eine virtuelle Grundsatzrede bei Katadata Nachhaltigkeitsmaßnahmen für die Wirtschaft der Zukunft 2023 in Jakarta hielt, zitiert von der Nachrichtenagentur Antara. Erlangga Hartarto erklärte, dass Indonesien seine Verpflichtung zum nationalen festgelegten Beitrag NDC oder sein Emissionsreduktionsziel bis 2030 aus eigener Kraft von 29% auf 31,89% und mit internationaler Hilfe von 41% auf 43,20% erhöht habe. Die Verwirklichung dieser Vision erfordert eine starke Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen und einen verbesserten Zugang zu finanziellen und technologischen Lösungen. Deshalb stärkt Indonesien die Zusammenarbeit im Privatsektor und fördert kreative und innovative Finanzierung durch die Einrichtung des Staatsfonds, der Umweltfondsverwaltungsagentur und nachhaltigen Entwicklungsziele Indonesien 1, um Investitionsprojekte insbesondere im Energiesektor, Landwirtschaft, Transport und Umwelt zu realisieren und zu eröffnen. Minister Hartarto bewertete, dass der Staat Etat APBN auch Projekten zur Bewältigung des Klimawandels und zur Förderung klimafreundlicher Aktivitäten in den Vordergrund stellt. Indonesien hat außerdem eine Kohlenstoffpreispolitik durch Kohlenstoffhandel und eine Kohlenstoffsteuer durch die Präsidialverordnung Nummer 98 von 2021 über den wirtschaftlichen Wert von Kohlenstoff erlassen. Indonesien hat außerdem nachfrageseitige Anreize eingeführt, um den neuen erneuerbaren und umweltfreundlichen Energiesektor voranzutreiben. Einschließlich der Verordnung zur Umsatzsteuer auf Luxusgüter für Elektrofahrzeuge, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen anzukurbeln. Indonesien fordert nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf regionaler Ebene. Im Rahmen der Indonesischen Führung für ASEAN 2020 wurde vereinbart, ein Ökosystem für Elektrofahrzeuge aufzubauen und die ASEAN-Kohlenstoffneutralität zu entwickeln. Das war Grenzpunkt der Woche.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, einige historische Ereignisse in einigen Teilen der Welt werden wir Ihnen beim Programm Vergangenheit und Gegenwart berichten. Wir beginnen mit dem Ereignis am 1. Oktober, dem Nationalen Tag der Volksrepublik China. Am 1. Oktober 1949 wurde die Volksrepublik China offiziell ins Leben gerufen. Die Feier und Zeremonie des Sieges wurde auf dem Platz Tiananmen durchgeführt. Mao Zedong hisste die Fahne der Nationalen Rot China inmitten der 300.000 gesammelten Truppen auf dem Stadtplatz. Die Zeremonie, die auf dem Platz Tiananmen abgehalten wurde, war die größte Zeremonie der Gründung der Zentralregierung der Volksrepublik China. Zitiert von javafos.com kündigte der Komitee-Vorsitzende für den Vorbereitungsausschuss der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes am 31. September 1949 die Geburt des neuen China bei seinem Rede in der ersten Session an. Am 2. Oktober 1949 erließ die Regierung der Volksrepublik China die Resolution am Nationalen Tag der Volksrepublik China und setzte den 1. Oktober als Nationalen Tag der Volksrepublik China fest. Der 1. Oktober ist zu einem wichtigen Tag des indonesischen Volkes geworden, an dem der Pancasila Heiligkeitstag gedacht wird. Der Pancasila Heiligkeitstag wird begangen, an die Ermordung von 6 Generälen und einem Armeeoffizier während der Bewegung des 30. September 1965 in Jakarta zu erinnern. Der Pancasila Heiligkeitstag wurde ursprünglich nur von der indonesischen Armee TNI AD begangen. Dies ist im Erlass des Ministers oder Befehlshabers der Armee mit Nummer KEP 977/9/1966 vom 17. September 1966, der den 1. Oktober als Pancasila Heiligkeitstag festgelegt, der von der indonesischen Armee begangen werden muss. Zitiert von Kompas.com erließ der damalige Verteidigungs- und Sicherheitsminister Suharto an einigen Tagen später einen Erlass vom 29. September 1966, in dem er anordnete, dass der Pancasila Heiligkeitstag nicht nur von der indonesischen Armee, sondern auch von allen Truppen der Armee mit der Beteiligung der anderen Streitkräfte und Bevölkerung begangen werden sollte. Die erste Pancasila Heiligkeitsgedenktag wurde am 1. Oktober 1966 in Lubang Buaya, Jakarta durchgeführt. Wir beenden mit dem Ereignis am 1. Oktober 2005, der Bali-Bombenanschlag 2005. Der Bali-Bombenanschlag 2005, oder bekannt als Bali-Bombe 2, war eine Reihe des Bombenanschlags in Bali am 1. Oktober 2005. Drei Bombenanschläge, ein Anschlag in Kuta und zwei in Jimbaran, verursachte den Tod von mindestens 23 Menschen. Außerdem wurden 196 andere verletzt. Im November 2005 war die Polizei gelungen, drei Selbstmordattentäter zu identifizieren, nämlich Muhammad Salik Firdaus, Wisnu und Ayib Hidayat. Diese Selbstmordbombe bewirkte signifikante Wirkungen für den Tourismus in Bali, da am 12. Oktober 2002 ein ähnlicher Bombenanschlag passierte, bei dem 202 Menschen getötet wurden. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Hörer Brief Ecke präsentieren.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. In diesem Programm möchten wir die E-Mails von unseren Zuhörern beantworten. Heute Sonntag, den 1. Oktober 2023, bin ich, Inda Sahania, am Mikrofon und wird Sie in diesem Programm begleiten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Wir bekommen in dieser Woche ein E-Mail von Herrn Stepan Lipsius. Stepan Lipsius wohnt in Heideweg 47, Kassel, Deutschland. Hallo Herr Stepan Lipsius, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 24. September 2023. In seinem E-Mail schrieb Herr Stepan Lipsius wie folgt: Gerne teile ich Ihnen mit, dass ich dieser Tage Ihre Post mit der Verification Card, QSL-Karte, der Stimme Indonesiens mit Datum vom 14.08.2023 erhalten habe. Leider konnte ich jedoch das Datum des Poststempels nicht erkennen, sodass ich nicht weiß, wie lange Ihr Brief mit der erwähnten Karte von Indonesien nach Deutschland mit der Post unterwegs war. Mit diesen Zeilen möchte ich mich sehr herzlich für die Übersendung der Verification Card mit dem eindrucksvollen Motiv Anambas Island, Riau Island bedanken und Ihnen gleichzeitig mitteilen, dass ich weiterhin die deutschsprachigen Sendungen und Programme der Stimme Indonesiens mit den interessanten Informationen und Berichten über die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Indonesien verfolge. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihrer Redaktion in Jakarta wünsche ich alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit. Liebe Zuhörer, wie immer während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Hier ist das erste Lied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap.
Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita.
Duhai cinta, semua batas antara kau dan aku. Kita,
duhai cinta,
liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbriefecke-Programm beenden, Möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir die Gewinner von VOI International Quiz 2023 bekannt gemacht haben. Der Gewinner von der deutschen Redaktion ist Herr Hans-Werner Lolicke aus Dänemark. Die deutsche Redaktion hatte zwei Kandidaten, und zwar Herrn Volker Wilschrey aus Dillingen oder Saar und Herrn Hans-Werner Lolicke aus Dänemark. Wir haben auch am Dienstag, den 26. September 2023, die aufgenommenen Audios von Herrn Volker Wilschrey und Herrn Hans-Werner Lolicke gesendet. Herr Volker Wilschrey erzählt über den Tempel Borobudur. Inzwischen erzählt Herr Hans-Werner Lolicke über den See Toba. Danke Herr Volker Wilschrey und Herr Hans-Werner Lolicke für Ihre Teilnahme. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programmes spielen wir für Sie noch ein indonesisches Poplied. Das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören!
Thank you.
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz,
4750 kHz, 9525 kHz
und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Mandalika wird auch 2024 wieder Gastgeber der MotoGP sein. Der Mandalika International Circuit wurde erneut als einer der Austragungsorte des internationalen Motorradwettbewerbs oder MotoGP 2024 ausgewählt. An dem Wettbewerb, der vom 27. bis 29. September 2024 stattfindet, werden beliebte Motorradfahrer wie Francesco Bagnaia und Fabio Quartararo teilnehmen. Nach der ersten MotoGP im Jahr 2022 ist dies das dritte Mal, dass internationale Rennfahrer auf dem Mandalika-Circuit um den Meistertitel kämpfen. Im Jahr 2022 ging in Mandalika der Rennfahrer Miguel Oliveira als Champion hervor, während der Mandalika MotoGP 2023 dieses Jahr vom 13. bis 15. Oktober stattfinden wird. Abgesehen davon hat das MotoGP-Rennen 2024 etwas Interessantes, denn es wird den Übergang der MotoGP zur Verwendung über 100% nachhaltigem Kraftstoff einleiten. Der Kraftstoff muss zumindest 40% nicht fossilen Ursprungs sein, bevor er im Jahr 2027 auf 100% einsteigt. Nach Katar werden die 10 Grand Prix im ersten Halbjahr 2024 an der Algarve in Portugal, Argentinien, den Vereinigten Staaten, Jerez in Spanien, Frankreich, Katalonien in Spanien, Mugello in Italien, Kasachstan, den Niederlanden und Deutschland ausgetragen. Ein weiterer interessanter Aspekt des MotoGP-Kalenders 2024 ist die Präsenz des Sokol International Circuit, der Kasachstan zum 31. Land der Welt macht, das den Wettbewerb ausrichtet. Als nächstes beginnt die zweite Runde in Silverstone in England, bevor es weiter nach Österreich, Aragon in Spanien, San Marino in Italien, Indien, Mandalika in Indonesien, Japan, Phillip Island in Australien, Thailand, Sepang in Malaysia, Gate und endet in Valenciana in Spanien. Das war unser Indonesien. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz,
4750 kHz, 9525 kHz
und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wis Undas präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO, hat die Philosophische Achse Yogyakartas als Weltkulturerbe aus Indonesien bei der 45. Generalsitzung vom Weltkulturerbe-Komitee oder World Heritage Committee, WHC, in Riyadh, Saudi-Arabien festgelegt. Der Gouverneur der Sonderregion Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono III., sagte, dass dieser Erfolg das Ergebnis der Zusammenarbeit von allen Seiten und eine Anerkennung des Meisterwerks von Sri Sultan Hamengkubuwono I., dem Initiator der Philosophischen Achse, sei. Die Philosophische Achse ist ein Kulturerbe mit voller Hochphilosophie, die wichtig zu bewahren ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Anders als Beiwelt Kulturerbe Nominierungen von anderen Ländern verlief der Festlegungsprozess der philosophischen Achse als Weltkulturerbe relativ schnell. Paku Alam der Zente erklärte, die philosophische Achse Yogyakartas mit dem Namen die kosmologische Achse von Yogyakarta und seine historischen Wahrzeichen gehören nicht nur Yogyakarta oder Indonesien, sondern auch der Welt. Paku Alam betonte, dass diese Ernennung eine außerordentliche Weltanerkennung für die Existenz der edlen kulturellen Werte Yogyakartas in ihrer Besonderheit, Identität und Eigenschaft darstelle. Die philosophische Achse Yogyakartas in der Liste der Weltkulturerben der UNESCO mit dem Titel Die kosmologische Achse von Yogyakarta und seine historischen Wahrzeichen wird als Kulturerbe der Welt anerkannt, da sie wichtige universelle Bedeutung haben soll. Das Konzept wurde zum ersten Mal vom ersten König des Yogyakarta, Hadiningrat Sultanats, im 18. Jahrhundert initiiert. Dieses räumliche Konzept basierte auf der javanischen Philosophie und hat die Form einer geraden Straßenstruktur, die sich zwischen der Krapyak-Bühne im Süden vom Kraton Yogyakarta und dem Yogyakarta-Denkmal im Norden erstreckt. Die Straßenstruktur und mehrere umliegende Gebiete verkörpern eine javanische Symbolik und sind die Ausprägung der javanischen Philosophie, der menschlichen Existenz, die den menschlichen Lebenszyklus Sangkan Paraning Dumadi, das harmonische Leben zwischen den Menschen und der Natur Hamamayu Hayuning Bawana, die Beziehung zwischen den Menschen und dem Schöpfer sowie dem Führer und das Volk Manunggaling Kawula Gusti, und die mikro- und makrokosmische Welt einschließt. Das war dies und das von Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz, 4750 kHz, 9525 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz, 4750 kHz, 9525 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Hallo liebe Zuhörer von Voice of Indonesia. Bei unserem Programm Musik Regenbogen präsentieren wir Ihnen heute ein Lied von der Bandgruppe Ungu. Ungu ist eine Bandgruppe aus Jakarta, die seit 1996 gegründet wurde. Diese Band besteht aus Pasha als Vokalist, Enda als Gitaris, Onci als Gitaris, Maki als Bassist und Roman Schlagzeuger. Am 26. September veröffentlichte Ungu ein Lied mit dem Titel Seperti Mati Lampu oder Wie ein Stromausfall. Dieses von Pasha komponierte Lied wurde von einem Dangdut-Sänger, Nasar, in 2013 populär gemacht. Dieses Lied erzählt über die tiefe Liebe eines Menschen zu seinem Geliebten. Auf diesem Lied wird dargestellt, dass das Leben schöner sein wird, wenn wir mit dem Geliebten zusammen sind. Seperti mati lampu oder wie ein Stromausfall ist eigentlich eines der Lieder aus der Ungu Studio Session mit dem Titel
waktu yang dinanti, Drei Punkt Null. Der Videoclip wurde auf dem UNGU YouTube-Kanal seit dem 7. September 2003 und 20 erschienen. Das Lied Seperti Mati Lampu dring auch in die Top 16 der YouTube Musik Indonesia Trending Liste ein. Liebe Musikhörer, hier ist Seperti Mati Lampu oder wie ein Strom ausfall, gesungen von UNGU. Gute Unterhaltung!
Kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut, tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit, tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu, ya sayang. Cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut, dan seluruh cinta yang ku punya, dan sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit, dan setinggi kasih yang ku punya, dan setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang.
Voice of Indonesia.
Malam minggu
das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz, 4750 kHz, 9525 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.